Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wenn es Tourzeit ist, dann verknüpfen wir uns hier auch unter der Woche und am Wochenende und in der nächsten Woche und immer wieder und ganz oft. Wir sprechen uns öfters als unsere Familien. Was soll man es anders sein? Thomas, guten Abend nach München.
Hallo, schönen guten Abend.
Also, was für eine Tour, was für drei Tage, die es heute zu besprechen gibt. Was für ein Orakel aus Köln bin ich doch geworden. Und warum habe ich, vielleicht können wir eine kurze Geschichte aus dem Nähkästchen plaudern. Beim Giro hast du mich, hab ich dich überredet, für mich eine Wette zu platzieren, weil ich dachte, der Thomas hat so viel Glück immer, und dann hast du gesagt, ja, das könnte man, das mal. Aber am Ende war es meine Entscheidung, das möchte ich völlig auf meine Kappe nehmen, und ich habe es komplett verkackt. Aber nachdem ich letzte Woche, wann war es? Montag? Keine Ahnung, diese Woche irgendwann gesagt habe, Cavendish gewinnt die Etappe Nummer 6, und das heute ist passiert, ich glaube, so viel kann man schon mal sagen. Warum habe ich da nicht Geld drauf gewettet? Glaubst du, wenn man vor 2 Wochen auf Cavendish heute die 6. Etappe 10 Euro gewettet hätte, ich müsste noch arbeiten?
Ja, 6. Etappe konnte man ja da noch nicht drauf wetten, von daher kann ich dir die Frage leider nicht beantworten.
Okay, und gestern wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass man gesagt hätte, na okay, der hat schon eine Etappe gewonnen, dann ist das jetzt auch gar nicht mehr
so. Boah, da hättest du vielleicht eine Quote von 3 oder so bekommen.
Das klingt für mich als wäre ich damit noch nicht raus aus diesem Arbeitsleben.
Eher nicht.
Muss schon sehr sparsam sein. Aber nichtsdestotrotz, mir macht das sehr, sehr gute Laune, was da in den letzten Tagen passiert ist. Aber ich glaube, es gehört dazu, dass wir das von vorne nach hinten aufrollen und dem Ganzen jetzt hier den Rahmen geben, den wir sonst auch haben. Und das bedeutet, dass wir anfangen mit der 4. Etappe. Wie immer, ich fasse kurz zusammen, wir hatten davor Etappe Nummer 3, Etappe Nummer 4 hatten wir schon als Sprint-Etappe angekündigt. Zwischenstand war im gelben Trikot Van der Poel, der noch mit 8 Sekunden vor Alaphilippe und Carapaz führte. Grünes Trikot, Alaphilippe für Van der Poel und Merlier. Ja, und die anderen Sachen sind jetzt nicht so wichtig. So ging es in Etappe Nummer 4. Und es gibt bei Etappe 4 einen großen, großen Gewinner. Einen wirklich, wie soll man das beschreiben? Einen sehr bemitleidenswerten Verlierer ist ja nicht das richtige Wort. Ne? Also er hat ja nicht verloren an dem Tag. Aber irgendwie hat man ja auch schon ein bisschen mitgefiebert, oder nicht? Mit dem Ausreißer oder mit den erst den Ausreißern und dann dem Ausreißer, dem neuen, wie wurde er genannt, auch der neue Thomas de Gent.
Ja, schon. Also Brent van Moor, von dem du da sprichst, ja. Der war lange, lange vorne, bis gut 300 Meter vor dem Ziel. Ich hatte eigentlich, wenn man so sich denkt, wie so eine normale Tour-Etappe halt läuft, Ausreißer, dann 10 Kilometer vom Ziel, vielleicht doch eine Minute, 40 Sekunden Vorsprung, ja, denkt man, okay, die werden dann so 2-3 Kilometer vom Ziel eingeholt. Da war es dann aber nicht so, weil der, ja, konnte dann nochmal eine Schippe drauflegen, und da musste das Feld ganz schön hinterherkeuchen und alle Reserven mobilisieren, um den dann überhaupt noch einzuholen. Und ich hätte es ihm auf jeden Fall gegönnt, an dem Tag zu gewinnen.
Ja, also ich war auch so bei Kilometer, ich habe mir das extra gemerkt, bei Kilometer 1, also Teufelsetappen, waren es glaube ich noch 16 Sekunden. Ne? Und man sagt ja auch dann gerne mal so ein Kilometer, 10 Sekunden ist so machbar. Also das sah gar nicht so schlecht aus, und ich hätte bei Kilometer 1 auch nicht darauf gewettet, dass sie ihn noch holen, und wirklich, wirklich sehr traurig. Was man immer wieder auch in der Übertragung hören durfte, das ist ja nicht das erste Mal, dass er so eine Aktion gestartet hat, das ist bei der Dauphiné dieses Jahr über 181 Kilometer die Etappe, da ist es geglückt. Also ne, man wusste schon dann so nach dem Motto, alles klar, selbst wer den Namen noch nicht kannte, da sprach sich wahrscheinlich auch rum, dass das jetzt nicht der schlechteste Ausreißer ist, der da vorne unterwegs ist.
Da hat's geklappt, ja, und dann gab's ja noch diese Aktion bei der Ronde von Limburg, wo es auch hätte klappen können, da wurde aber auf dem letzten Kilometer falsch abgeleitet.
Ah, okay, das wusste ich wiederum nicht, aber das war auch irgendwie eine Woche davor, also scheint gut in Form zu sein. Naja, und das Lachen oder das weinende Auge galt natürlich dem Ausreißer, dem man es gegönnt hätte, aber dann kam halt dieser... War es ein Sprint-Royal? Doch, eigentlich schon, oder? Also da waren alle dabei.
Ja, unter schwierigen Umständen irgendwie ein Sprint, fand ich.
Ja, was, es war so die, es war so kurvig, ne? Und es war nicht breit genug.
Mhm.
Ich dachte auch noch, hoffentlich wird der Ausreißer da, ne, wenn der geschluckt wird, ne, also hoffentlich passiert da nicht noch irgendwas. Ne, wenn du von hinten angestürmt kommst, vielleicht im Laktat an den Ohren, nimmst du den mit. Aber es ist, so wie ich es gesehen habe, im Sprint zumindest nichts passiert. Und Cavendish hat einfach einen guten Sprint hingelegt. Also einen, wo auch derjenige, der ihm die Daumen drückt, vielleicht gar nicht mehr vermutet hätte, dass er mit so einer Explosivität auch jetzt aus dieser Gruppe da heraus das so schaffen würde.
Ja, also das war jetzt zwar nicht, dass er da irgendwie um mehrere Radlängen gewonnen hätte, also es war schon ganz schön knapp noch. Und aber zu einem Sprint an sich selbst gab es nichts zu tadeln.
Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
Ja, man muss dazu auch sagen, das war natürlich, was du gesagt hast, mit dem Ausreißer. Der hat dann noch so ein bisschen als taktische Barriere gedient für Jasper Philipsen. Der ist nämlich dann bei seinem Sprint bewusst dicht an dem vorbeigefahren, sodass die Sprinter hinter ihm halt dementsprechend da noch so einen Schlenker fahren mussten, so ein bisschen Schwung verloren haben, hat ihm aber am Ende nichts gebracht, beziehungsweise ja, nur Rang 3, also Mark Cavendish hat dann vor Nasser Bouhanni gewonnen.
Und Nasser Bouhanni hat niemanden abgeräumt, das muss man auch sagen, weder jemand abgeräumt noch hinterher oder vorher beschimpft, also zumindest nicht, dass wir es wüssten. Das kann man ja auch mal positiv in sein Aufgabenheftchen schreiben, ne? Das ist auch nicht jeder aller Tage Abend.
Ja, hat eine sehr gute Form, muss man sagen, dass er da auf Platz 2 sprintet, aber man muss auch sagen, fairerweise in dem Zwischensprint bei der heutigen Etappe hat er da schon wieder so ein Manöver gefahren, wo man dann schon wieder so ein bisschen mit den Augen rollen musste.
Apropos, das habe ich ganz vergessen oder haben wir ganz vergessen, Cavendish hat ja auch den Zwischensprint vorher schon gewonnen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Insofern, jetzt mal... Geht der auf, also so Aktion, also wenn ich jetzt Cavendish wäre, ja, dann würde ich, hätte ich, ja, zwei Möglichkeiten als Ziel. Entweder, ich möchte noch einmal eine Etappe gewinnen, ne, okay, Haken dran. Oder ich möchte das grüne Trikot aufs grüne Trikot gehen, was jetzt im ersten Moment völlig aberwitzig, also hätte man das vorher gesagt, aberwitzig gewesen wäre. Aber wenn er schon bei so einer Etappe zwischendurch im Zwischensprint Punkte einsammeln will oder vielleicht sich auch warm fahren will oder gucken, wie die Beine sind oder. Das ist ja ein Zeichen dafür, dass er, also das machst du ja, wenn du Punkte sammeln willst. Und glaubst du, er traut sich das zu? Also meinst du, also sehen wir den Engländer im grünen Trikot auf dem Champs-Élysées?
Ja, ich glaube, er will sich da die Möglichkeit offen halten, deswegen fährt er da so ein bisschen in den Zwischensprints mit, also geht er jetzt nicht mit letzter Konsequenz rein, dass er sich da völlig verausgabt, aber klar, wenn er weiß, dass er da immer um die Etappensiege mitsprintet im Ziel und man sich so den Etappenplan durchguckt, da gibt es dann auch nicht so ganz viele Möglichkeiten, die so halbschwer sind, also wo dann so ein Peter Sagan oder Michael Matthews exorbitant aufholen könnten an Punkten, von daher hat er da schon eine ganz gute Chance, auch ein gewaltiges Wörtchen ums grüne Trikot mitzunehmen.
Das wär ein Fest für mich. Das kannst du mir glauben. Habe auch wieder mir nochmal bestätigen lassen von Leuten, die nah dran sind, was für ein feiner, netter Kerl das ist. Und Patrick Lefebvre hat ja gesagt, er hat noch nie bei Hunderten von Grand Tour-Siegen gesehen, dass das komplette Team in Tränen aufgelöst ist. Ich weiß nicht, ob das dann an dem Abend war, als England gegen Deutschland gewonnen hatte. Also ob das der Grund war oder ob das der Grund war, dass Mark Cavendish gewonnen hat. Das wurde mir nicht so richtig, schließe ich mir nicht ganz. Aber ich sage mal, der englische Sport hat am Dienstag nicht den schlechtesten Tag gehabt und es sei ihnen auch gegönnt. Was da noch nachkommt alles, das wollen wir gar nicht wissen, vor allen Dingen aus Richtung Fußballstadion. Aber mich hat es einfach sehr, sehr, sehr gefreut. Ansonsten gab es an dem Tag, glaube ich, jetzt nicht wirklich was. Ich glaube, wenn ich mir so das Gesamttableau anschaue, muss es irgendwie was gegeben haben mit Sergio Hita und Mollema. Platz 12 und 13 sind abgerückt. Rigoberto Urán, unser Mann der Herzen, glaube ich, ne? Hatte ich das noch richtig in Erinnerung? Den wir beide die Daumen drücken. Hat sich so ein bisschen nach vorne gearbeitet am Platz. Also knallharter Kurs auf Top 10. Und ansonsten tat sich dort nicht viel und alle schauten schon so ein ganz klein wenig auf den kommenden gestrigen Mittwoch. Weiterhin Gesamtführung Van der Poel vor Alaphilippe, Carapaz, Van Aert, Kelderman, Pogacar, Enric Mas, Quintana, Latour und Godu. Gibt es noch was zu dem Tag, was ich übersehen habe?
Nö, das war ab ausnahmsweise mal ein recht ereignisarmer Tag bei der Tour de France, wie man sich so eine Sprintetappe eigentlich auch wünscht, ohne große Stürze und sonstiges.
Ja, also einfach Dienst nach Vorschrift, ne? Also keine ausgebüxt oder irgendwie, also was heißt ausgebüxt, aber keiner aus dem Rahmen gefallen. Zeitfahren. Eigentlich auch so ein Tag, wie man ich ihn wünscht, ne? Also, wenn ich das richtig sehe, es ist ja jetzt niemand irgendwie schlimm gefallen. Also, zumindest habe ich es in den Zusammenfassungen und Artikeln nichts von bekommen. Also, da war ein Education First-Fahrer, habe ich gesehen, der sich wirklich spektakulär nochmal abgefangen hat. Weiß gar nicht mehr, wer das war, der in der Kurve weggerutscht ist.
Stefan Bissiger, ja, dazu muss man sagen, also war natürlich ein bisschen wettbewerbsverzerrend, weil am Anfang gab es eine Gruppe von Startern, die hatten komplett trockene Bedingungen und dann, ja, so im mittleren Teil des Zeitfahrens hat es dann zwischendurch geregnet und für so Fahrer wie ein Stefan Bissegger hat das da halt viel, viel Zeit gekostet, weil die natürlich dann in den Kurven dementsprechend langsamer gefahren sind als diejenigen, die da trockene Verhältnisse hatten und zum Schluss war es dann eigentlich auch wieder komplett trocken.
Ja, aber dadurch, dass die jetzt sich das Klassement schon so ein bisschen sortiert hat, würde ich mal sagen, ist es nicht ganz so tragisch. Also, ne, das wird jetzt am Ende nicht die Tour entschieden haben, dass das Wetter da
Nee, das nicht, aber im Kampf um den Etappensieg natürlich für die
ja,
Leute
klar.
ist das dann extrem schade. Die
Ja.
bereiten sich ja nur auf diese 2 Tage, also so ein Stefan König oder so ein Stefan Bissegger, die bereiten sich ja nur auf diese 2 Tage, die beiden Zeitfahren bei der Tour vor.
Ja, okay.
Und dann kommt so ein Regenschauer vom Himmel und versaut dir alles.
Ja, dann musst du halt Dart spielen oder Billard.
Ja, also das kann man ja letzten Endes nicht beeinflussen. Also man kann ja nicht die Strecke überdachen.
Ja, klar. Nee, eben, deswegen meine ich ja, ne? Also das ist nun mal Bestandteil des Spiels und Bestandteil des Spaßes da an der Stelle. Das ist halt so. Was willst du machen? Ne? Also natürlich ist das ärgerlich, natürlich ist das traurig und natürlich ist das etwas, wo ich abends auch ins Lenkerband beißen würde, aber mei, das gehört zum Radsport dazu. Kommen wir zur großen Geschichte. Also, wie haben sie sich alle gehalten? Wie haben sie sich da getan? Ich glaube, man muss einfach mal sagen, dass Pogacar anscheinend zumindest jetzt auch im Vergleich zu den anderen, ich will nicht sagen, in einer komplett anderen Liga spielt, aber das. Also so Roglic, um jetzt mal, wir haben vor der Tour, glaube ich, gesagt, das sind so zwei Individualisten, die als einzelne wahrscheinlich talentierteste Fahrer da unterwegs sind. Wenn der eine von dem anderen individuell am besten unterwegs seinen Fahrer eine Dreiviertelminute abnimmt, dann ist das schon ein Brett.
Ja, ich würde aber sagen, dass Primoz Roglic für seine Verhältnisse ein sehr, sehr gutes Zeitfahren gefahren ist, dafür, dass er da ganz viele Sturzverletzungen noch mit sich herumträgt und mit Sicherheit war das auch nicht angenehm, da auf einem Zeitfahrrad sich zu bewegen. Von daher, 44 Sekunden Rückstand sind für die Rahmenbedingungen, sage ich mal, noch sehr, sehr gut. Aber ja, klar, Tadej Pogacar, der hat die Erwartungen aller so ein bisschen übertroffen. Klar, hat im letzten Jahr schon das Bergzeitfahren zur Planche de Belfi gewonnen. Aber das war natürlich ein bisschen anderes Zeitfahren, wo es zum Schluss nochmal richtig bergauf ging. Und hier jetzt, dieses Zeitfahren, da gab es auch einige kleinere Anstiege mit so 8% drin, aber ja, weitestgehend flach. Und wenn er jetzt da schon ja so die Konkurrenz deklassiert, sieht man schon, dass er so von der Form eine Stufe über allen anderen zu stehen scheint.
Alaphilippe ist vielleicht auch nochmal eine gute Referenz. War das letztes Jahr bei der Tour oder das Jahr davor?
2019.
2019, also vor
Da hat
zwei
das Zeitfahren gewonnen in
Jahren. Ja,
Po.
genau, und das war ja eine ähnlich lange Strecke. Ne? Das waren auch so ich merke mir immer so Ende 20, ne? Also zwischen 25 und 30 Kilometer. Und dem hat er dann auch mal eine Minute 11 abgenommen. Also, das sind schon.
Ja, und halt
Da wird mir
Platz
als, da
2.
wird mir als Kontrahent jetzt gerade schon so ein bisschen der Arsch auf den Grundeis gehen, um ehrlich zu sein, um es so wirklich knallhart zu sagen.
Ja, und selbst Platz 2, Stefan Küng, also absoluter Zeitfahrspezialist, der Europameister, hatte da keine Chance gegen Pogacar. Also, wie gesagt, und Stefan Küng, der bereitet sich, kann sich ja nur auf das Zeitfahren fokussieren. Pogacar muss sich halt auch noch auf die Flachetappen und auf die Berge konzentrieren, schafft es dann aber trotzdem, ja, mit einem 51er Schnitt da über die Strecke zu brettern.
Ja. Ich dachte zwischendurch, als ich so die Zeiten gesehen habe und auch wie er, also die Abstände vor allen Dingen gesehen habe, Also ich hatte kurz das Zurückfallen von Primož Roglič jetzt auf Etappe, was war es, Nummer 3 oder 2, dachte ich mir, okay, das macht die ganze Sache vielleicht ein bisschen spannender. Mittlerweile denke ich komplett um und denke mir, ach, der Pogacar, der könnte doch auch mal einen Platten haben, um das Ganze wieder spannend zu machen.
Das, was noch so ein bisschen Spannung bringt, ist, dass ja ausnahmsweise mal so ist, dass derjenige, der jetzt in der Pole Position von den Favoriten ist, mal nicht das stärkste Team hat.
Ja, aber das hat er ja im letzten Jahr auch nicht gehabt. Das ist was.
Nee,
das ist
meine aber Sorge. Dieses Jahr ist es ja ein ganz anderes Rennen, also ist ja eine ganz andere Rolle. Mhm. Jetzt gucken alle auf ihn und er kann sich nicht mehr verstecken.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht machen wir das, vielleicht gehen wir auf den Punkt ein, wenn wir mit der Rückschau auf die ganzen Etappen durch sind.
Ja, ansonsten, wenn man mal so das Klassement durchguckt, eigentlich von den großen Favoriten war dann schon Primož Roglič prinzipiell als Siebter mit 44 Sekunden Rückstand der sich noch am besten geschlagen hat. Mhm. Richie Porte dann Platz 9, 55 Sekunden Rückstand.
Aber auch jetzt so erwartbar. Also ich finde, war jetzt von Richie Porte, war ich jetzt nicht so nach dem Motto, okay, das ist jetzt
ganz ein Desaster. Ganz gutes Zeitfahren eigentlich von ihm. Ganz gutes Zeitfahren
eigentlich
von ihm. Also auch so ein Rigoberto Urán, dann 1:08, war in dem Bereich, wo man es erwarten konnte. Geraint Thomas, finde ich, hat für seine Sturzverletzung mit 1:18 Rückstand auch ein gutes Zeitfahren gefahren. Richard Carapaz, 1:46 Rückstand oder 1:44 besser gesagt, ja, auch noch im Rahmen geblieben. Wer mich ganz ehrlich gesagt enttäuscht hat, war an dem Tag Wilco Keldermann, weil ich hatte eigentlich gedacht, zu Zeitfahren ist eher seine Paradedisziplin, verliert dann aber 1:49.
Ja, also da hätte es auch ruhig 1 Minute weniger sein können oder 45 Sekunden. Das fand ich auch irgendwie, als wenn er nicht so richtig bei der, also nicht richtig bei der Sache, wie kannst du beim Tour, dass er da nicht richtig bei der Sache sein kann, aber irgendwie, als wenn er gebremst wäre.
Das ist schon so ein bisschen auffällig bei Bora in dieser Saison, auch beim Giro im ersten Zeitfahren. Hat Buchmann ja völlig enttäuscht und jetzt in dem Zeitfahren waren Keldermann und Buchmann jetzt auch wieder so, würde ich so sagen, vielleicht eher schlecht als recht und vielleicht haben sie da ein bisschen was aufzuholen in Sachen Zeitfahren.
Ja, aber Material kann es jetzt nicht liegen, auf Specialized sind ja auch andere unterwegs, also das kann es zumindest nicht nur sein.
Nö, klar, vielleicht trainieren sie es einfach nicht genug oder weiß ich nicht.
Ja, das wäre aber bitter. Das wär, okay, aber vielleicht sagen sie auch, vielleicht ist da einfach zu wenig ihr Fokus drauf, dass ist dir das auch egal, aber Wilco Keldermann, 24. Das ist in der Tat, 27. Entschuldigung, habe ich ihn noch besser gemacht, als er war. Kurios. Ansonsten würde ich die Etappe wirklich,
überraschend vielleicht noch, dass Van der Poel das gelbe Trikot verteidigt hat.
Ah, ja, genau.
Also wir wussten ja nicht so, wie er im Zeitfahren drauf ist und war nur 1 Sekunde langsamer als sein Cross-Widersacher Wout van Aert, den man vielleicht noch stärker eingeschätzt hätte und hat sich da auch als Nicht-Spezialist sehr gut aus der Affäre gezogen und wie du schon gesagt hast, 8 Sekunden das Maillot Jaune verteidigt.
Ja, also das gelbe Trikot verleiht Flügel. Der Satz hat an dem Tag vielleicht zugetroffen, also fast eine Punktlandung. Ich meine, er weiß ja auch, dass er das nicht kaum nach Paris tragen wird, aber dass er zumindest so lange wie möglich ist, auf seinen Schultern haben möchte. Das scheint auch klar zu sein. Aber dabei, und das damit kommen wir, glaube ich, dann zu heute, sich auch nicht zu schade ist, um Aufgaben zu übernehmen. Weil auch heute wieder, ich glaube, bis zu Kilometer ungefähr 1 war das auch, hat er wieder die Vorarbeit gemacht für seinen Sprinter. Und ansonsten bis dahin, heute hatte ich noch nicht Zeit, mir so viel anzugucken, da möchte ich ganz ehrlich sagen. Letzten Kilometer kurz geschaut, deswegen so den Verlauf der Etappe kann ich schlecht wiedergeben, aber das Ergebnis der Etappe, das kann ich sehr gerne wiedergeben und hat mich sehr gefreut.
Ja, aber man muss dazu sagen, also wenn diese Anfangsphase ein bisschen anders gelaufen wäre, hätte es mit Sicherheit keinen Massensprint gegeben, weil am Anfang war da eine super starke Gruppe mit weggefahren, mit Fahrern eigentlich aus allen Sprintermannschaften. Also der König hatte beispielsweise einen Kasper Asgreen dabei, dann war Nils Polit von Bora dabei, dann war ein Thomas de Gent beispielsweise dabei, ein Greg van Avermaet war dabei, ein Søren Krag Andersen. Also
das waren, klingt wirklich nach einer Truppe, die durchkommen könnte.
Genau, ja, also da waren von so 5, 6 Sprinterteams, also 8 Mann waren es glaube ich insgesamt vorne, auch Alpecin hatte da zum Beispiel einen dabei, waren da Leute vertreten und hinten war dann im Prinzip nur noch die französischen Mannschaften, also FDJ, die keinen dabei hatten, und Akea, die wirklich die kompletten Teams einspannen mussten, um da diese Gruppe noch zurückzuholen. Aber sie hätten es, glaube ich, auch nicht geschafft, wenn man sich vorne in der Gruppe einig gewesen wäre. Weil da waren dann, ja, also ich glaube, der Alpecin-Fahrer und auch Søren Krak Andersen, die dann von der Teamleitung, hat man dann wohl doch kalte Füße bekommen, hat denen gesagt, bitte nicht mitfahren, und somit war sich dann die Gruppe uneins, und ja, so wurden die dann wieder gestellt. Nur Greg van Avermaet blieb noch übrig, wurde dann irgendwann begleitet von Roger Kluge, der von hinten noch kam, ja, und die hatten dann ja ein recht trauriges Schicksal, also ging fast den ganzen Tag gefühlt nur geradeaus, und die dümpelten dann immer so eine Minute vorm Feld her, ja, und zum Schluss kam es dann zum Massensprint, und ja, zweiter Etappensieg für Mark Cavendish.
Ich fand schön, oder ich fand, ich hatte ehrlich gesagt in dem Moment gar nicht auf dem Schirm, nee, anders. Du hast ja oftmals so diese Kamera von oben, die so 500, 600 Meter vorm Ziel dann die Kamerafahrt ne, drauf ist. Und wo dann gezeigt wird, okay, alles klar, ne? Dann werden so ein, zwei Fahrer rausgegriffen mit so einem Kringel, Name rechts, weil ich habe, gestehe ich oft, Probleme dann doch so zu erkennen, okay, wer ist der, wo ist da, wo ist da, wo ist da. Vor allen Dingen, weil manche Farben ja dieses Jahr so blau, alle fahren irgendwie in Blau rum, und dann wird es für mich zumindest manchmal ein bisschen schwieriger zu erkennen, wer ist, wo oder wo jetzt, vor allen Dingen auf einem kleinen Tablet oder Telefon, wo man das dann mal kurz gucken muss, zwischendurch. Und da wurde Cavendish ja nicht, ich glaube, es war, ich weiß gar nicht mehr wer, Buhani war, glaube ich, auch gezeigt, und noch irgendwie ein anderer Fahrer. Und ich hatte in dem Moment auch gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass er, dass Cavendish, also das fiel mir erst später dann so im Laufe des Sprints ein, ach ja, der hat ja grün, ich Idiot. Aber er hat es auch wieder gut gemacht. Ne? Also er hat natürlich jetzt auch er hat auch seine zwei Leute dabei gehabt, die ihn gut abgeliefert haben, aber da sah jetzt auch niemand, also so aus, es war einfach ein Sprint von zwei, drei, vier Leuten, die auf Augenhöhe gefahren sind, und davon war der schnellste, und das fand ich wirklich beeindruckend und schön.
Ja, war wieder eine recht knappe Angelegenheit. Klar, super für Mark Cavendish, dass er da jetzt, glaube ich, seinen 32. Etappensieg geholt hat. Jetzt fehlen ihm nur noch zwei, um Eddy Merckx einzuholen. Aber ja, ich will es mal so sagen, also du könntest im Prinzip Cavendish mit jedem anderen Sprinter, der einigermaßen das Niveau hat, ersetzen, wenn du halt einen Murkoff als Anfahrer hast. Also da musst du nur an dessen Rad bleiben und dann bei 200 Meter vor Ziel losfahren. Dann ja, hast du zu 90% den Sieg fast schon sicher. Man muss aber sagen, an dem Tag jetzt heute auch wieder, habe ich so die Alpecin-Phoenix-Taktik nicht verstanden, weil bei den letzten beiden Sprintetappen sind sie jetzt für Jasper Philipsen gefahren, und Tim Mellier, der hat ja schon eine Etappe gewonnen, und warum man das jetzt plötzlich umstellt, weil ich hätte gedacht, heute auch auf der Etappe, wo Mellier für Philipsen angefahren ist, wäre Mellier eigentlich viel schneller gewesen. Mhm. Also für mich unverständlich, warum man da plötzlich den Sprintzug so umstellt, ansonsten hätten sie vielleicht noch eine Etappe jetzt gewonnen.
Puh, du, da ich... Bei mir so an solchen bei solchen Äußerungen kommt mir immer wieder Mario Kohl, habe sehr viel Kummer auf dem Peloton dann vielleicht unterwegs.
Naja, sie haben einen auf hohem Niveau, klar, wenn du schon jetzt zwei Etappen gewonnen hast und das gelbe Trikot hast für eine Zweitdivisionärsmannschaft, muss man auch erstmal schaffen. Aber ja, man hätte
es
durchaus anders machen können.
Vielleicht sind das auch wirklich, also das kann ich mir, habe ich keine Ahnung, aber vielleicht in dem Moment die Entscheidung dann zu treffen mit zwei Fahrern, die fast gleich gut sind, und wo der eine dann vielleicht auch in dem Moment sagt, ey, pass mal auf, wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich schon top. Und der andere sagt, ja, ich fühle mich gut. Dann sagst du halt, okay, du bist top, mach das. Oder in der Absprache untereinander, weiß ja nicht, ne, das sind auch alles jetzt nicht so schon die uralt erfahrenen Hengster, die da unterwegs sind in der Truppe. Mai. Aber wie gesagt, ne, also Platz, was jetzt dann Platz 2 und Platz 7? Ich meine, das sind die einzigen, die zwei Leute da vorne drin haben, ne? Das muss man auch mal so sehen. Und das gelbe Trikot. Ja. Und man kann sich auch einfach für Cavendish freuen. Also
auf jeden Fall. Aber wie gesagt, er ist da einfach am richtigen Ort, im richtigen Team momentan.
Muss man sich aber auch verdienen, denke ich mal, über die Jahre, ne? Dass man die
Position
hat, so haben. Und mein Tweet von Dienstagabend, den ich heute wiederholt habe, ich mache jetzt erstmal ein Autokorso für Cavendish, war einer meiner erfolgreichsten ever. Ja, also.
Ja, und ich denke, er hat auch gute Chancen, jetzt das vielleicht in diesem Jahr wirklich noch diesen Rekord zu knacken. Also da kommen jetzt noch einige Etappen, die für Sprinter auch noch was sind.
Ja, was glaubst du, bedeutet ihm mehr am Ende, wenn er nochmal im grünen Trikot steht, oder der Rekord?
Ich glaube, dieser Rekord Grün hat er ja, glaube ich, schon einmal gewonnen.
Echt? Was würde dir mehr bedeuten? Also wäre das mehr der Eintrag in die Geschichtsbücher? Niemand hat öfter die
Naja, Tour wenn du überlegst, in 50 Jahren, worüber spricht man mehr, dass Mark Cavendish 2021 bei der Tour de France grüne Trikot gewonnen hat oder wer hat die meisten Etappensiege in der Geschichte der Tour de France?
Ist sehr gut, hast mich überzeugt. Ich hab's, ja, das stimmt.
Ja, ich möchte aber noch zwei Sachen zu dem Sprint anmerken. Zum einen hat man gesehen, also so André Greipel hätte man ja eher auch weiter vorne erwartet, aber da muss man sagen, das im Zusammenspiel mit Rick Zabel funktioniert überhaupt gar nicht in den Sprints bislang. Also sie haben sich wieder im Finale total verloren. Der eine kurft da irgendwo an Position 5 rum, während der andere hinten auf Position 20 irgendwie verzweifelt um irgendwelche Hinterräder rumhechelt. Das ist noch überhaupt gar nicht so, wie es sein soll. Und zum anderen, ja, würde ich so sagen, Bora hätte ruhig Pascal Ackermann mitnehmen sollen. Also ich finde, das Niveau bei den Sprints ist jetzt nicht so super hoch. Wenn man mal noch bedenkt, dass ein Caleb Ewan jetzt fehlt, also der wäre, denke ich, nochmal, da hätte Mark Cavendish wahrscheinlich auch noch keine Etappe gewonnen, weil der wäre nochmal eine Nummer über allen anderen gewesen. Und ein Pascal Ackermann, selbst wenn er nicht in Topform ist, wäre der immer noch in die Top 5 reingefahren jetzt, denke ich.
Ja, ich glaube auch, dass Pascal Ackermann zu Hause in die Tischplatte beißt. Greipel habe ich jetzt, den habe ich sowohl heute als auch am Dienstag überhaupt nicht wahrgenommen, um ehrlich zu sein. Also ich
Dienstag war, glaube ich, Zehnter.
Die Platzierung ja, aber so überhaupt nicht gesehen, also überhaupt nicht aufgefallen. Ne? Das meine ich damit, was ja so unscheinbar oder so nicht präsent. Also, dass du das jetzt mitbekommen hast, da ich will gar nicht wissen, wie viele Wiederholungen du dafür sehen musstest, um das mitzubekommen, wo der da rumguckt.
Nö, aber das macht man ja mit einem Auge im Finale. Habe ich da so ein bisschen drauf geachtet, wo da halt diese Israel-Leute sind und hat man gesehen, dass es einfach total Harakiri gewesen, was die da gemacht haben.
Ich glaube, du bist wie so eine Fliege, du hast einfach mehr Augen. Das ist so ein Netzauge, so für jeden Fahrer ein Auge und kannst das alles auch noch wahrnehmen. Das kann ich nicht. Da bin ich zu untalentiert für. Aber ja, schöne Geschichte. Also ich freue mich sehr für Cavendish und er soll auf jeden Fall jetzt den Rekord holen, weil so kann man in die Geschichtsbücher kommen, wenn er dabei noch das grüne Trikot in Paris trägt. Ich finde einfach diese Zeremonie da so schön. Deswegen würde mich das wahnsinnig freuen. Da habe ich vielleicht so einen kleinen Faible fürs Theatralische. In der Gesamtwertung hat sich auf den ersten 29 Plätzen nichts getan. Stefan Küng, der Zeitfahrer vom Podium, welcher aufs Podium gefahren war, hat sich einen Platz darin verschlechtert. Das wird ihm ungefähr so egal sein wie mir. Das heißt immer noch Van der Poel 8 Sekunden vor Pogacar. Grünes Trikot hat Cavendish jetzt mit 148 zu 102 Punkten in seinen Händen. Peter Sagan, wo man vorher wahrscheinlich noch gesagt hätte, sein größter Konkurrent hat, was heißt Konkurrent, also unser größter Favorit, ich glaube, so ist es richtiger formuliert, 72 Punkte, das heißt, selbst ein Nicht-Mathematiker wie ich weiß, dass Kevin
schon 76 Punkte jetzt Rückstand schon auf
Marken. Mehr als das Doppelte, wollte ich sagen. Ja, könnte reichen, vor allen Dingen, ne, wenn du jetzt, wie du sagst, wenn er noch ein, zwei Etappen zumindest gut vorne reinfahren könnte.
Da muss sich Bora vielleicht überlegen, ob sie dasselbe mal probieren wie Philipp Gilbert damals mal, versuchen Mark Cavendish aus dem Zeitlimit zu fahren.
Das wäre hart. Das wäre, boah, wenn die das machen, dann, wenn Bora, ich verspreche hiermit, wenn Bora, dann reiße ich unsere Herdplatte raus. Und leg da Parkett hin.
Wobei, ich habe ja gesehen, also ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, die werben ja, haben ja jetzt auch ein neues Trikot zur Tour de France und werben da für ein neues Produkt auf ihrer Hose. Das ist, glaube ich, so ein Backofen X-Bro oder irgendwie so heißt das. Das wird man dann sehen, ob das dann noch so viele kaufen.
Ja, ich nicht. Also ich werde nie wieder X-Bro Bora, X-Bo, Bora X-Bo. Die neue Dimension, coming soon. Naja, da bin ich ja mal gespannt, was das sein soll. Also digitaler Produktlaunch am 25. Juni und die machen jetzt schon Werbung. Wie viel ist heute eigentlich?
1.7.
Ja, dann passen nur noch wenige Tage. Seien Sie mit dabei, wenn wir am 25. Juni um 20 Uhr die neue Leichtigkeit Premiere vorbemerken. Ja, da läuft's ja. Die Website-Pflege läuft ja richtig gut. Die sprinten so, wie sie ihre Produkte hier vorstellen. Das kann doch nicht sein, oder? Also, ich schicke dir mal einen Link, aber du musst mal, also, ich denke mir immer bei sowas, dass ich erstmal der Blöde bin und irgendwas verpasst habe. Nun ja, aber das klingt jetzt nach etwas, was durchaus ja, in Köpfen rumgeistern könnte als Idee. Ich hoffe nur nicht, dass sie das machen. Also, egal für welches Team ich fahren würde, ich würde Mark Cavendish an dem Tag die Berge hochziehen, einfach nur, weil die Aktion blöd wäre.
Naja, sie haben ja immerhin noch das Bergtrikot mit Ida Schelling momentan.
Ja, aber so richtig das Team, das aufs Bergtrikot jetzt geht, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie das sein werden. Ich habe dir den Link mal zu dieser komischen, zum digitalen Product Launch gesendet. Sind wir jetzt an der Stelle, sprechen wir mal so ein bisschen über die Favoriten nochmal, weil eine halbe Stunde haben wir erst und alles schon durch, ist auch selten, dass wir so schnell sind. Wie schaut's denn aus? Also Gesamtwertung ist jetzt Van der Poel, denke ich nicht, dass, also glaubst du, der null Chance, oder? Durchzukommen?
Nein, der wird das Trikot irgendwann abgeben und sich dann auch von der Tour de France in Richtung Olympia verabschieden. Bin ich mir relativ sicher, zumal er da auch beim Mountainbike-Wettbewerb gerne starten möchte. Ja, wenn man jetzt mal so ein bisschen durchguckt, so eine Favoriten-Ranking-List, also wenn man Pogacar, muss man das sicherlich als Referenzpunkt sehen, der da die beste Position im Klassement hat, dann ist das schon recht ernüchternd, wenn man mal da drauf klickt. Also,
sehr schönes Adjektiv in dem Zusammenhang.
Wenn man Alaphilippe mit zu Gesamtklassementsfahrern zählen möchte, dann ist der Beste eigentlich. 40 Sekunden Rückstand. Dann Luzenko, 1:13 Latour. Für mich bislang die Überraschung der Tour. 1:20 Rückstand, auch ein sehr gutes Zeitfahren. Uran und und dann dahinter bis, sagen wir mal so, 2 Minuten Mollema, ist ja alles innerhalb so von 40 Sekunden, einer Minute. Wer so nach unten schon ausschwingt, ist halt ein Quintana mit 2:37 beispielsweise, Esteban Chaves mit 3:16, ja, und Richie Port durch den Zeitverlust am ersten Tag 3:50, dann schon Rückstand. Oh, Miguel Angel Lopez, 5:12, der kann sich da schon fast von seinen Ambitionen verabschieden. Also,
der wird doch auf Bergtrikot mitgehen, oder? Jetzt?
Ja, wird man sehen, ne? Wie man das bei Movistar von der Taktik her macht. Aber ja, Primoz Roglic und Geraint Thomas, die man so als die beiden größten Rivalen eigentlich von Tadej Pogacar ausmachen würde, haben 1:40 respektive 1:46 halt auch schon Rückstand. Also ja, wie gesagt, wenn man noch das Ziel verfolgt, die Tour de France zu gewinnen, dann muss man in diesem Jahr ein bisschen unkonventionellere Taktik an den Tag legen.
Einerseits, andererseits, wir sind gerade erst bei Etappe Nummer 6, also noch 14 folgend, sind also noch nicht mal bei ein Drittel vorbei.
Nee, klar, die Messe ist noch nicht gelesen und wenn man sich mal da das Team von Pogacar anguckt, da sind da halt auch schon viele Fahrer gestürzt. Also ein Marc Hirschi ist gestürzt, ein Rui Costa ist schon gestürzt beispielsweise, ein Formolo war glaube ich auch schon auf dem Asphalt gelegen. Von daher hat er da auch, und ein Brandon McNulty war im Zeitfahren auch gestürzt. Das sind schon auch nicht mehr die vollen Kräfte vorhanden und wie gesagt, wenn man das Team im Vergleich zu Ineos oder Jumbo Visma auch mal anguckt, ist es halt in der Spitze ja nicht so gut besetzt und da gibt es, denke ich, das ein oder andere Mal die Möglichkeit, vielleicht auch Pogacar in den Bergen zu isolieren und dann wird es halt darauf ankommen, ob sich da eine Allianz bildet zwischen zwei Mannschaften vielleicht, die sagen, wir fahren um den Sieg oder ob sich wieder alle sagen, wir wollen Platz 7 lieber verteidigen, wenn der 8 aus dem Gesamtklassement angreift.
Ja, da sehe ich jetzt so die Verantwortung, oder meine Hoffnung, vielleicht mehr meine Hoffnung als die Verantwortung beim Team Ineos, weil auch wenn die, also vielleicht sind die Stürze, ne? Also wenn jetzt, also so ein Richie Port, selbst wenn es vorher noch irgendwelche Zweifel gehabt hätte, wie das Konstrukt, wie die innere, Hierarchie des Teams nicht klar wäre, ist vielleicht auch das ist der einzig positive Nebenaspekt des Ganzen, dass von Thomas, Carapaz und Port, dass da definitiv jetzt keine Diskussion mehr stattfinden wird, welche Rolle der Richie Port haben wird. Dass es sich also nur noch Carapaz und Thomas. Und Thomas sehe ich nach dem Sturz auch eigentlich als mittlerweile den Schwächeren von den beiden.
Bin ich bei dir, ja.
Dass ich da eigentlich glaube, dass die mit ihrer Mannschaftsstärke, mit ihrer Qualität in der ganzen Tiefe des Kaders, dass die diejenigen sind, die da ein bisschen auch Verantwortung übernehmen müssen. Und würde ja auch zu dem neuen Herangehensweise, mein Gott, passen. Also deswegen, ja, ich freue mich total darauf, dass sie jetzt gefordert sind und machen müssen. Und ich glaube auch nicht, dass diejenigen sind, die sagen, oh, ist das super. Ey, guck mal, wie viele sind? Der Carapaz ist in den Top 10. Ist so total schön. Das reicht uns. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die könnten eins der Teams sein, die sagen, lieber Zehnter und das alles versucht haben, als Achter und nichts versucht haben.
Ja, also ich persönlich insgeheim hoffe immer noch so ein bisschen darauf, dass morgen oder übermorgen einfach so eine Ausreißergruppe wegfährt, jetzt gar nicht mehr mit einem Favoriten, aber mit so einem Fahrer, weiß ich nicht, beispielsweise
Mollema.
In einem Wout Poels beispielsweise, der hat zwar jetzt 5 Minuten Rückstand, die dann aber am Ende mit 20 Minuten ankommt, weil keiner sich hinten verantwortlich fühlt, zu fahren, dass es dann einfach mal so ein Szenario gibt, ich glaube 2001 gab es das mal, da war halt lange François Simon und André Kivilev, die mal mit einer halben Stunde Vorsprung einer Ausreißergruppe ankamen, die waren dann irgendwie bis Etappe 17 oder so, zweitletzte Bergetappe, ganz, ganz vorne im Gesamtklassement und vielleicht gibt es sowas mal wieder.
Ja, das ist jetzt aber nicht so das allerwahrscheinlichste Szenario mit dieser halben Stunde, aber warum nicht?
Oder 2006 gab es das ja auch mal mit Oscar Pereiro.
Ja, ich hoffe eher auf so einen Fahrer wie jetzt, ne, also so zwischen Platz 12 und Platz 20 und der kommt mit einer Gruppe von 5, 7, 8 Minuten rein. Ne? Also für mich wären so Kandidaten Mollema, vielleicht doch Quintana wird man wahrscheinlich noch weniger fahren lassen, Nibali, wen haben wir da noch, so ein Chavez, irgendwie so eine Nase, ne? Also dass der Henao, dass die durchkommen und dann sich da vielleicht, ne? Also dass das alles so ein bisschen auf den Kopf stellt. Ja, könnte spannend werden. Vielleicht das setze ich ganz am Ende. Sollen wir jetzt Vorausschau schon machen? Also einfach, was kommt?
Schauen wir mal auf die nächsten Etappen.
Ja, da muss ich mir hier kurz mal mein präferierte
Übersicht. Morgen, also wir nehmen jetzt hier am Donnerstagabend auf, also am Freitag, ist, finde ich, eine sehr interessante Etappe. Die längste Etappe der Tour, 249,1 Kilometer, Vierzon nach Le Creusot. Wie gesagt, der erste Teil, 150 Kilometer rund, ist eigentlich komplett flach, aber dann kommen so mehrere Bergwertungen und vor allem dieser vorletzte Berg, Signal du Champ, 5,7 Kilometer mit 5,7%, aber die letzten 1,5 Kilometer ja, mit über 10% und bis 18% im Schnitt, da kann schon ordentlich sich was auf den Kopf stellen.
Ja, also ne, ist so eine Etappe, wo ich mir denke, na Gott, die ersten 140 Kilometer müssten vielleicht so nicht sein, aber ist eine Überführungsetappe und solche Etappen gehören auch zur Tour de France irgendwo zumindest mal ein oder zwei dazu. Ich bin gespannt. Ich muss mir mal kurz den Zeitplan angucken, ab wann es denn interessant wird, ab wann ich mir hier, das haben wir jetzt nicht so, also zwischen...
Im Prinzip 14.50 Uhr oder so geht es mit den Bergwertungen los, wenn sie im langsamsten Schnitt unterwegs sind.
Oh, 14 Uhr. Ah, da. Ja, also ich... Mal gucken. Ich glaube, abends die Zusammenfassung.
Und das Spannende ist ja auch noch, dass an diesem Signal du Champ, also an diesem vorletzten Berg oben, es noch Bonussekunden geben wird.
Ah ja, das ist dieses B in der... Genau.
Ja, also 8, 5 und 2 Sekunden. Und da könnte theoretisch, wenn Pogacar drauf anlegen würde und dagegen Van der Poel sprintet und den Sprint gewinnt, Van der Poel keine Bonussekunden, könnte er ihm das Trikot abnehmen.
Meinst du...
Ja, also der wird natürlich einen Teufel tun und da versuchen, ins gelbe Trikot zu fahren.
Das war ja gar nicht meine Frage gewesen. Meinst du, Van der Poel hat morgen noch das gelbe Trikot auf seinen Schultern?
Schwierig zu sagen, ob er da so mitkommt. Ich habe so ein bisschen Bedenken, wie gesagt, wegen diesem Berg, den es da zu bezwängen gibt. Aber ich träume das schon zu, dass er da noch mitkommt.
Ich glaube nicht. Also du hast mir eben so ein Floh ins Ohr gesetzt mit dieser Ausreißergruppe. Ich glaube, das wird morgen, wir werden sowas erleben, dass ein Fahrer, der jetzt gerade zwischen Minute 5 und Minute 7 zurückliegt, lass es 5 und 10 sein, dass der morgen ins gelbe Trikot fahren wird. Irgendeiner.
Klar, vielleicht sagt sich Alpecin auch einfach, du, wir hatten das Trikot jetzt lange genug, jetzt ist es Zeit, es abzugeben und fährt eine Ausreißergruppe mit 4 Vorsprung ins Ziel.
Ja, genau. So wird es kommen. Ich glaube, das reicht denen auch. Also die müssen jetzt nicht, ich glaube, die werden vielleicht nochmal versuchen, Van der Poel so in 1, 2 Etappen nach vorne zu bringen, dass er vielleicht nochmal einen Etappensieg rausfahren kann oder so etwas. Da kommen ja auch noch
vielleicht geht auch Van der Poel selbst in die Ausreißergruppe, hat er bei der Tour des Suisse auch gemacht.
Meinst du, die lassen ja die Gruppe weg?
Warum nicht?
Weiß nicht.
Er ist ja im Gesamtklassement für den Gesamtsieg keine Gefahr und ja, also, dass da unbedingt jemand jetzt schon das gelbe Trikot haben will, kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, der wird morgen das Trikot abgeben. Die haben ihre Mission jetzt schon mehr als erfüllt. Die haben ihre Geschichte geschrieben. Das ist gut so. Ich glaube, das wird morgen ein Fahrer, der zwischen, wie gesagt, jetzt zwischen 3 und 10 Minuten Rückstand hat vielleicht, der morgen ins gelbe Trikot fahren wird. Aus einer Gruppe heraus. Dann würde ich sagen, haben wir auf morgen geschaut. Samstag wird es dann, im Prinzip ist die Etappe gar nicht so, warte mal, nee, hier, das ist doch eine ganz andere Etappe, ich Idiot. Hier ist
Samstag. Ja, Samstag, erste Alpenetappe, ja. Oyonnax, Le Grand Bornand, 150,8 Kilometer nur. Im Finale, ja, wird es so ab Kilometer 97 recht spannend, wenn dann 3 Bergwertungen der ersten Kategorie en bloc auf dem Programm stehen mit vor allem Col de la Rome und Col de la Colombier. Mhm. Ziel aber dann im Tal.
Aber andererseits von Kilometer 136 gibt es halt noch eine 14 Kilometer Abfahrt. Warum auch immer, bei solchen Etappen kommt mir immer Nibali als Favorit unter, so in meinem Kopf fährt er immer bei sowas mit.
Ja, für eine Ausreißergruppe vielleicht.
Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ne? Also es müsste ja im Prinzip nur beim letzten Berg, also ne, da kommt ja diese kurze Abfahrt, entweder attackiert vorher, also vor dem Col de Colombier, kommt ja wenn man vom Col de Rome runterfährt, eine kurze Abfahrt, das ist gar nicht so viel, das sind vielleicht so 5, 6 Kilometer. Und wenn man sich da absetzt mit 3, 4, 5 Leuten vorne und dann in den nächsten Berg geht, das sind ja auch dann wieder nur in Anführungszeichen 8 Kilometer. Ja, das könnte.
Aber das ist genau das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Auf der Etappe müsste im Prinzip Ineos als auch Jumbo versuchen, mit einem Fahrer im Prinzip schon am vorletzten Berg spätestens zu attackieren.
Ja, also wenn ich Team Ineos wäre, ne, dann würde ich morgen versuchen, die Füße stillzuhalten. Gucken, dass sich Thomas ein bisschen erholt und den würde ich hier bei Kilometer 110, also noch 40 Kilometer to go, unten am Col de Rome, da würde ich den durchstarten lassen. Einfach Carapaz schonen, beziehungsweise Carapaz soll sich einfach nur in die Gruppe dranhängen und da soll Thomas Vollgas geben. Einfach nur, um Pogacar einmal zu fordern und zweites Mal vielleicht dann auch mit Richie Port oder Richie Port morgen in die Gruppe schicken. Wäre auch, finde ich, ein taktisch sehr kluger Zug.
Ja.
Und wenn es klappt, gut, wenn nicht, dann soll der am Samstag unten da rein. Ich meine, so groß ist sein Rückstand auch noch nicht. Wenn der da in eine Gruppe gehen würde, mit einer Gruppe weggehen würde am Col de Rome, könnte auch eine interessante Kombination werden. Ne? Es muss ja nicht noch, also weißt du, da würde ich mit die Karten liegen bei Ineos gut. Ne? Die müssen halt nur jetzt noch was draus machen.
Definitiv. Ja.
Sonntag würde ich mal sagen, nehmen wir auch noch mit in die Vorschau auf, weil dann ist ja Ruhetag und ich glaube, das würde sich anbieten.
Ja, zweite Alpenetappe, Cluzet nach Tignes, 144,9 Kilometer, auch wieder recht kurz, aber mit 2 Bergwertungen der zweiten Kategorie, 2-mal erste Kategorie und 1-mal Ohr-Kategorie, ordentlich Höhenmeter drin, wobei man natürlich sagen muss, dieser Schlussanstieg nach Tignes hinauf ist natürlich dann ziemlicher Rollerberg zum Schluss.
Ja, ich glaube nicht, dass an dem, also Etappe könnte total schön werden, ne? Und auch da wieder gleiche Taktik, ne? Wenn am Tag vorher Thomas angegriffen hat, Port angegriffen hat, sollte hier einfach schon bei Kilometer 66 Thomas angreifen. Ich glaube, das ist die einzige Methode, wie man irgendwie Pogacar beikommen kann, jeden Tag einen Fahrer Vollgas attackieren lassen, sodass sie ihn da peu à peu mürbe fahren.
Und, ja,
das. Und gegebenenfalls sollen sie auch unerlaubterweise sich absprechen mit anderen Teams und ich will es einfach nur eine spannende Tour haben. Aber vielleicht passiert auch irgendwas ganz Verrücktes und Pogacar hat morgen keine Lust mehr oder ich glaube es zwar nicht, aber irgendwas anderes passiert. Auf jeden Fall, ich finde, diese nächsten 3 Tage könnten alles auf den Kopf stellen. Könnte aber auch sein, dass gar nicht so viel passiert.
Also, ich hoffe drauf. Also ich hoffe, dass ich dann auch mit dieser Tour de France mal warm werde.
Bist du noch nicht warm geworden?
Uff, ja, also ich finde es ein bisschen überschattet bislang von den ganzen Negativereignissen mit diesem Fan, der da oder dieser Frau, die da den Massensturz ausgelöst hat und allem drumherum, was so diskutiert wird. Und ich finde, es müsste jetzt mal richtig so sportlich in die Berge gehen.
Also das sind so Punkte, die wir vielleicht jetzt nochmal unter Sonstiges verbuchen würden, weil da habe ich erstaunlich, kam jetzt noch erstaunlich viel. Die Fanin, ich weiß gar nicht, wie die weibliche Version da richtig laut Duden wäre, haben sie jetzt bekommen, aber die UCI hat jetzt ihre Anklage doch wieder fallen lassen oder ihre Anzeige zurückgezogen oder wie man das auch immer dann im juristischen...
Ja, die macht. ASO in dem Fall,
die ASO, Entschuldigung, ja.
Der Veranstalter, wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat sich diese Frau auch da selbst gestellt, war aber wohl dann doch eine Französin, also nicht aus dem deutschsprachigen Raum, wie man das mit diesem Omi-Opi-Schild vermutet hätte. Und ja gut, für mich war eigentlich nur noch die Frage, nachdem der Mob da schon gewütet hat, auf den Scheiterhaufen wird gebracht. Das ist so ein bisschen, ja, nicht so überzogen mittlerweile auch einfach. Also es ist Lüncherei, so ein bisschen wie die Leute auf dieser Frau da einprügeln. Die hat jetzt wahrscheinlich schon so ein schlechtes Gewissen gehabt, dass sie dann sich da selbst zu den Behörden begeben hat. Sie war jetzt, glaube ich, da 24 Stunden im Polizeigewahrsam und ihr droht da wohl immer noch eine Ermittlung oder ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Und die Fahrer, obliegt es natürlich, da selbst noch rechtliche Schritte einzuleiten. Also beispielsweise Marc Soler hat gesagt, der sich da ja beide Ellbogen gebrochen hat. Ja, er weiß noch nicht, ob er da eventuell klagt. Und von daher kann es dann doch noch da rechtliche Konsequenzen geben. Aber ansonsten sollte das Thema doch jetzt abgehandelt sein.
Ja. Mal apropos, Marc Soler hat man auch, weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, bei Twitter irgendwo flog es an einem vorbei. So ein Bericht über seinen Sturz. Auch so eine Diskussion, die unschön ist eigentlich, aber die man zumindest hier mal streifen sollte. Also Marc Soler hat halt gesagt, ne, dass man ihm quasi von nach seinem schweren Sturz, ich meine, wenn man beide Ellenbogen gebrochen hat, als du schon meintest, der ist damit noch durchs Ziel gefahren, da stellen sich jetzt mir wieder die Nackenhaare auf oder ne? Ihn hat man quasi aufs Rad gehoben, er konnte weder schalten noch bremsen und ist dann nochmal, ich weiß gar nicht, 50 Kilometer waren es, glaube ich, noch ins Ziel gefahren.
Erinnert mich so ein bisschen an Vogelsang bei der Tour 2016 oder 2018 war das. Da hatte, glaube ich, auch beide Ellbogen gebrochen und ist dann quasi eine Etappe noch so mehr oder weniger freihändig weitergefahren. Aber natürlich sollte da immer ein Arzt dann auch sofort vor Ort sein und der sollte das natürlich auch bemerken, wenn der sich da was gebrochen hat.
Ja, das finde ich auch, also dass da niemand, das ist da nicht eine Instanz, ich meine, wo willst du die Grenze ziehen? Also, ne, da kann ja nicht, also bei so einem Sturz, wenn dann 20 Leute auf der Straße liegen, kann natürlich ein Arzt alle Fahrer, ne, nimmt hier einen Zettel raus, notiert alles klar, Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und fährt dann einfach mit seinem Auto im Laufe der nächsten 50 Kilometer jeden kurz an und sagt, hier, alles okay, kannst du fahren? Ich meine, welcher Fahrer sagt dann, nee, kann ich nicht, ne? Aber
vielleicht, also man weiß es ja nicht, vielleicht hat er sich auch beim Arzt beschwert und hat gesagt, er kann nicht weiterfahren und das Team hat sich über den Arzt hinweggesetzt. Das wäre natürlich.
Da sollte dann auf jeden Fall, wenn es so ist, dass, also Arzt fragt Fahrer, Fahrer sagt, ich kann nicht, Fahrer, Arzt sagt, letztes Wort ist bei mir, raus mit dem.
So sollte es sein, ja.
Ja, ich sehe dann nur schon das Problem, dass irgendwann mal dem französischen Arzt unterstellt wird, dass er den Franzosen durchfahren lässt und den Kolumbianer nicht, also da, aber das muss halt ein unabhängiger UCI-Arzt sein und so unabhängig, wie er als Sportarzt sein kann.
Das erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion, die es mal beim Boxen gab. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst.
Nein, ich kann mich an nichts mit Boxen erinnern.
Arthur Abraham, der hat mal sich während des Kampfes den Kiefer gebrochen und hat dann ganz stark aus dem Mund geblutet und hat dann sozusagen noch 8 Runden mit gebrochenem Kiefer weiter geboxt. Fanden viele oder die meisten dann halt natürlich richtigerweise unverantwortlich. Und da hat man auch dem Ringarzt hinterher unterstellt, weil es ein deutscher Boxer war, dass er den hat weiter boxen lassen und bei anderen anders gehandelt hätte.
Okay. Aber mich erinnert es auch an eine Geschichte. Ich versuche es gerade zu googeln. wie die Dame hieß, Schweizerin, das ist vor deiner Zeit, ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, ich glaube, da warst du noch nicht mal geboren. Es gab bei den Olympischen Spielen, es ist so ganz komisch, die ersten Olympischen Spiele, an die ich mich erinnern kann, sind die von 1984 in Los Angeles. Und dort gab es die 39-jährige Anderson Schies, eine Schweizer Marathonläuferin. Kennst du die Geschichte? Schon mal gehört? Genau habe ich die Daten jetzt nicht aus dem Kopf, aber ich sehe hier natürlich den Wikipedia-Eintrag. Also erster Frauenmarathon und einzige Schweizerin, bei Kilometer 36 lag sie noch an 20. Stelle, verpasste dann aber Getränkestation und die ist so die letzten 500 Meter durch dieses Stadion wirklich getorkelt. Also so wie wenn ich vom Oktoberfest nach Hause gehen würde, so ist die durch dieses Stadion getorkelt und ist 500 Meter, also quasi eine Runde, komplette Runde und noch ein bisschen was. das sind Bilder, die, ne, also ich war, keine Ahnung, wann war ich da? 9 und ich kann mich jetzt noch an diese Bilder erinnern. Das war, muss man gucken, wer bei YouTube mal schauen. Also das ist was Ähnliches, ne? Also jeder in diesem Stadion hätte gesagt, nehmt die bitte raus, nehmt die sofort runter und packt die in irgendwas rein. Aber die Ärzte und die, oder Kommissäre wahrscheinlich besser, haben die laufen lassen, ne? Also und eine Vergleichszahl hier noch, die Siegerin hat für diese 500 Meter in dem Stadion 1,5 Minuten gebraucht. Die Schweizerin hat 7 Minuten lang, ist die dann auch noch diese 500 Meter durchs Stadion gegangen. Also,
ja. Ach,
ja, was soll's. Also, ne? Es ist so eine ähnliche Geschichte. Werde ich dir gleich mal irgendwie den Link zuschicken. Sollte man, also ist für mich so ein ganz, ganz, wie soll man sagen, so ein Kapitel, Kapitel Sportgeschichte irgendwie, die mich, erst eine der ersten Fernsehbewegtbilder, an die ich mich erinnere. Ja, Marc Soler, dann haben wir noch den Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben auch. Fahrerstreik. Es gab ja am Anfang der dritten Etappe, glaube ich, die Geschichte, dass die Fahrer einfach mal gesagt haben, so, jetzt reden wir mal miteinander.
War, meine ich, am Anfang der vierten Etappe, ja, aber ist egal.
Am Anfang am Anfang der ersten Etappe, über die wir heute geredet haben. So, genau. Und was soll man sagen, ne? Also hat es das was gebracht? Ich glaube nicht. Also es war halt ein bisschen Aufmerksamkeit.
Auch da hat man wieder gesehen, selbst die Fahrer unter sich sind sich ja nicht einig. Also die meisten wollten halt gar nicht anhalten und dann hat André Greipel aber als erfahrener Fahrer halt die anderen so ein bisschen zur Ordnung gerufen, haben sie für eine Minute gestoppt quasi und sind dann erstmal so neutralisiert ein bisschen weitergefahren und dann ging das Rennen aber weiter.
Ja, also irgendwie komische Nummer, also nur nichts Halbes und nichts Ganzes, sage ich einfach mal. Vielleicht war es so, dass man mal ein bisschen Aufmerksamkeit auf die ganze Geschichte gebracht hat, aber im Grunde genommen war das dieser berühmte Sturm im Wasserglas, glaube ich. Also sie waren sich nicht einig, diese Diskussion war im Grunde genommen auch für den Eimer, aber naja, also vielleicht ist so ein manch, das Ding ist einfach, wenn du sowas am Anfang der Etappe machst, wo nicht nur Freaks wie wir irgendwie vor der Glotze rumhängen, sondern...
Ja, das müsstest du im Finale machen.
Genau, ne, du musst das einfach, ja, du musst es ja vielleicht noch nicht mal machen, sondern zumindest oder androhen und irgendwann mal machen, aber einfach nur so sagen, bei Kilometer 10, so, pass mal auf, wir stoppen bei Kilometer 10 alle, aber das geht wiederum ja auch nur, wenn es keine Ausreißer gibt und so weiter und so fort. Schwierige Situation, also ist halt irgendwie komische Sache, aber sie haben es gemacht und ich hatte noch einen Punkt, den ich vergessen habe, mir aufzuschreiben, da dem Thema Sonstiges bei der Tour bisher, dann war es auch nicht wichtig, behaupte ich einfach mal.
Gut. Ich weiß nicht.
Nee, wie sollst du dir auch mal, wenn ich mir meine Sachen nicht merken kann, wie sollst du dir meine merken? Nee, ich hatte das noch, also mit diesem Protest hatten wir noch. Gab es noch irgendwas, was ich vergessen habe? Zeitfahren. Ach ja, jetzt. Wir wollten es ja kurz ansprechen. Die Tour, wie haben sie es genannt? Tour Alt, Alt-Tour. Das Team Education First mit Rafa, diese
mit Lachlan Morton, der quasi
Genau.
Die Tour de France nebenbei abfährt.
Nebenbei ist gut. Also, ne, das Wort, er fährt es nebenbei ab, klingt so, als wenn er so mal so im Vorbeifahren machen würde.
Ja, nebenbei im Sinne von neben dem Fahrerfeld.
Ja, ja, mir ist ja schon klar, wie du das meinst. Kurze Erläuterung, wer das noch nicht mitbekommen hat. Education First gibt es einen Fahrer namens ich kann es nicht aussprechen, Lachlan Morton, der ja eigentlich die ganze Strecke auch fährt. Alleine, ohne Unterstützung, der auch die Transfers fährt, der nicht im Hotel schläft, sondern irgendwo mal hier im Wirtshaus und dort mal unter freiem Himmel in der Natur und möchte, ich glaube, sein Ziel ist es eigentlich, dass er, wie soll man sagen, dass er vor denen in Paris ankommt? Ich glaube schon, ne?
Das habe ich jetzt nicht genau.
Also ich meine, das ist zumindest sein Ziel und also er hat natürlich, ich habe im ersten Moment gedacht, wie bekloppt, also schaffst du ja nie, ankommen will Morton am Tag des Tourfinals in Paris vor dem Politon, genau. Und jeder gefahrene Kilometer unterstützt das World Bicycle Relief Project, das weniger privilegierte junge Menschen mit Rädern ausstattet. Er hat natürlich, also im ersten Moment dachte ich, naja, okay, der hat halt die Ruhetage so als Puffer, an denen fahren kann, an dem die anderen nicht fahren. Dann hat er natürlich noch die Zeitfahrtage, wo die anderen auch jetzt nur 20 Kilometer fahren und er dann seine längere Strecke abarbeiten kann. Das sind natürlich jetzt irgendwie so, wie viele Tage sind das dann insgesamt? 4 Tage, die er gewinnt, ne? Also, aber die Kilometeranzahl ist natürlich beträchtlich, also er fährt, glaube ich, was statt ist hier, alleine ohne Hotels, Transfer, Ruhetage, 5500 Kilometer, nenne ich schon sportlich. Er hatte jetzt an den ersten Tagen, ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen verfolgst, er hatte jetzt an den ersten Tagen schon Probleme mit seinen, ich glaube, Knien, weswegen er von Klickpedalen jetzt kurzzeitig mal auf normale Flatpedals, also so ne, Pedalen, wie sie in den Stadträdern haben, gewechselt ist und damit Sandalen gefahren ist. Das sah sehr, sehr lustig aus. Aber irgendwie, also er ist dann noch ganz guter Dinge und wirkt jetzt auch auf nicht so, als wenn das jetzt alles schon kaputt wäre bei ihm. Er ist jetzt schon gefahren, ich kann das leider hier auf der Karte nicht so richtig erkennen, wo er ist im Sinne von, also bei welcher Etappe wäre er jetzt. Also ich glaube, wenn ich das richtig sehe, der Peloton und er ist da schon ein bisschen hinterher. Aber naja, ist auf jeden Fall etwas, nee, er ist quasi jetzt gerade im Moment bei kurz vor Etappenstart 8.
Mhm.
Also er hat im Prinzip den ersten...
Einen Tag Vorsprung.
Wir sind ja
jetzt in der Etappe 6 und er ist Etappenstart 8.
Ja, genau. Wobei er natürlich dann auch schon den einen Transfer, also ne, die Anzahl der Transfers ist ja auch was ein großes Problem ist, weil die sitzt er ja nicht im Zug oder im Bus. Ja, und er hat ja noch den einen Ruhetag. Er hat ja bis jetzt nur einen Tag aufgebraucht vor den 4 Tagen. Deswegen finde ich das schon aller Ehren wert. Und die Fahrer fahren ja auch nur 3 Stunden am Tag. Also die Etappen sind ja auch jetzt teilweise gar nicht so lang. Morgen, der lange Tag, wird natürlich die 250 Kilometer, die sie aufholen werden, wird er da reinhauen. Könnt ihr gucken auf Rafa, also ne, der englische Ausrüster des Teams Education First, haben die ganz groß, ich glaube nicht, ist das auf der ersten Seite? Nee, Rafa, ja, da wird das direkt verlinkt. Also er ist jetzt gefahren. Distance to Paris, er ist schon 1500 Kilometer gefahren und hat schon 11.000 Höhenmeter. Nui war Herr Gesangsverein am Tag 5. Ja, also werft mal einen Blick drauf, ich finde das eine tolle Sache und für einen guten Zweck ist es, kann er eh nur gewinnen. Ich muss sagen, dieses Zelten draußen, also diese Top-Leistung, ich schicke dir mal den Link zu der Aktion, wenn du es nicht selber schon hast, diese Leistung jetzt dann auch noch ohne diesen ganzen, wie soll man sagen, um das Ganze drumherum, was ihn unterstützen würde, das ist schon, ziehe ich wirklich mehr als meinen Hut vor. Just enjoying it right now. Also wie man da noch enjoyen kann nach dieser Strecke.
Mhm.
Ja, aber er sieht gut aus, sieht aus, als hätte er Freude. Und das ist ja das Wichtigste. Gut, dann machen wir für heute den Deckel durch, Deckel zu, die Sendung aus. Und
Ich hätte noch einen Punkt.
Ach, du hast noch einen Punkt. Ja, pff, dann lass mich doch hier nicht so ausplaudern.
Genau, und das Sonstiges ist es auch zu verbuchen. Und zwar habe ich neulich mal versucht, so rauszufinden, du hast es vielleicht auch bemerkt, das Team Kubeka hat ja einen neuen Co-Sponsor. Also die waren ja vorher mit Assos als Co-Sponsor.
Ja.
Jetzt vor der Tour de France haben sie aber NextHash als neuen Co-Sponsor präsentiert. Und jetzt habe ich mal so ein bisschen überhaupt versucht, herauszufinden, was ist das für ein Unternehmen, was machen die? Und habe halt auf Social Media recherchiert, was machen die überhaupt? Also das ist so eine ganz, ganz, also für mich dubiose Firma. Also,
dubiose, das ist
die
ganz
machen, koscher. Machen scheinbar so Geschäfte in Kryptowährungen und wie nennt man das, dieses Blockchain Technologies.
Ah, ja, man braucht, also für eine Corona-App braucht man mindestens vier bis fünf Blockchains. Sonst kann das
genau, ja. Und das Merkwürdige, also ich bin dann auf so einen Artikel hier gestoßen von Cycling Tips, den wir hier auch verlinken werden, die das so ein bisschen mal unter die Lupe genommen haben. Und was halt sehr komisch ist, dass die halt überhaupt nichts auf ihren Öffentlichkeitskanälen, also im Internet auf ihren Kanälen, nichts von dieser Partnerschaft mit Kubeka irgendwie bekannt gegeben haben. Und da haben die halt auch von Cycling Tips nachrecherchiert. Also das Unternehmen hat weniger als 100 Facebook-Follower, 300 LinkedIn-Follower und auf Twitter ist überhaupt nicht ersichtlich, welcher Firmenaccount also da überhaupt der Firma zuzuordnen ist. Also da gibt es einmal NextHash Group, NextHash Inc., NextHash Group und NextInter Digital. Also sehr, sehr undurchsichtig, was da überhaupt diese Firma macht. Und mich würde halt mal interessieren, was genau da die Absichten sind oder was dahinter steckt. Also es konnten die halt auch nicht so richtig rausfinden. Vielleicht weiß da auch einer der User mehr, aber da gab es ja schon mal in der Vergangenheit mit dieser Manuela Fundación, die da mal Mitchell und Scott übernehmen wollten, schon mal so eine Luftblase, auf die da jemand reingefallen ist. Und ich hoffe nicht, dass das jetzt bei Kubeka auch der Fall ist.
Naja, eigentlich ja wurscht, solange sie die Kohle haben. Ja, also klar, du möchtest jetzt nicht irgendwie die AfD auf deinem Trikot stehen haben als Sponsor, aber wenn das irgendwie... Also weißt du, ich würde ja dann immer denken, vielleicht ist da einfach irgendwie nur irgendein Vogel in diesem Unternehmen, der einfach, oder der Chef meinetwegen noch, der Bock auf Radsport hat. Hm? Wollen wir es mal einfach positiv versuchen zu sehen. Aber ich gebe auch zu, dass das nicht unbedingt sein muss. Ja, ist schon, also am Ende des Tages können vielleicht viele nur einfach sagen, ey, wir haben einen Sponsor. Weil wenn du, was würdest du denn als Teamchef machen oder als Teamleiter, wenn deine Leute, du hast da irgendwie Verantwortung für 50, 100 Leute und die kriegen mit, dass du sagst, ja, okay, der Sponsor, der ist mir aber ein bisschen, das ist nicht so mein...
Naja, als Teamchef würde ich zumindest dafür sorgen, dass es bei so einer Firma, wo ich nicht genau weiß, was dahinter steckt, mir das A erstmal gut erklären lassen und B dafür sorgen, dass ich einen kleinen Vorschuss bekomme, sodass ich zumindest das ein bisschen Sicherheitspuffer für Geld, also monetär auf meiner Seite habe.
Ja, das auf jeden Fall. Also klar, also da würde ich je...
Das weiß man halt nicht, ob die das jetzt schon haben.
Also je schädiger das Unternehmen, umso mehr Kohle würde ich einfach schon als erste Tranche vorab bekommen wollen, klar. Also ne, wenn jetzt so ein Team, keine Ahnung, was für eine Firma würde mir einfallen, von der ich nicht vertrauen würde. Wenn jetzt Apple sagt, wir unterstützen euch, ihr kriegt von uns am Ende der Saison 10 Millionen, dann würde ich mir da wenig oder Windows oder irgendwie so ein Unternehmen von der Güte und Rang, Reichweite, Größe und so weiter und so fort. Wir nennen es auch noch Mercedes, die Telekom, um jetzt so deutsche große Fußballsponsoren, ne? Allianz oder weiß der Geier was. Ne? Aber wenn jetzt, keine Ahnung, die Blockchain um die Ecke sich sagen würde und sagen würde hier, anders. Angenommen, es würde jetzt die Deutsche Bank, ja, Deutsche Banken will ich auch nichts zu tun haben, aber Wir hatten mal ein Unternehmen, das wollte uns sponsern ein bisschen. Ja? Das war einigermaßen groß und hat gesagt, hier, ne, also konnten wir aus anderen Gründen ablehnen, aber da hätte ich jetzt keine Sorge gehabt, wenn die sagen, pass mal auf, pin das Ding mal irgendwie, pin unser Logo hier für ein Jahr hin und dann kriegst du am Ende des Jahres von uns Summe X. Ne? Dann würde ich sagen, alles klar, das Unternehmen ist so groß, da sehe ich jetzt kein Risiko, da ist auch nichts Negatives, mit dem ich in Verbindung gebracht werden kann. Können wir so machen. Gib mir doch mal bitte 10% als Vorschuss, damit ich mir wenigstens schon mal hier keine Ahnung, euer Logo da schön einbauen kann und. Wenn aber die Blockchain um die Ecke aus die Nippeser Blockchain-Gang zu mir kommen würde und würde das sagen, dann würde ich einfach sagen, ja, pass mal auf, mindestens 50% jetzt und 50% nach der Hälfte der Zeit. Sonst mache ich hier gar nichts.
Ja, würde ich auch so machen.
Ja, das wird's eigentlich. Aber, und jetzt möchte ich dann schon zum Ende der Sendung hinleiten, das Gute ist ja, dass wir gar nicht irgendwelchen großen Unternehmen oder auch kleinen Unternehmen oder irgendwem verpflichtet sind und sagen müssen, ach, liebes Autounternehmen, Sternchen, setzen Sie hier ein. Bitte gebt mir doch das Geld, was ihr mir versprochen habt, weil wir haben so tolle Hörerinnen und Hörer, die das alles hier möglich machen und uns regelmäßig unterstützen. Entweder durch eine kleine Spende oder durch einen Kauf über unseren Amazon-Link, der Jeff Bezos weniger, aber uns ein bisschen reich macht, obwohl reich würde ich jetzt auch nicht behaupten in dem Zusammenhang. Oder eine regelmäßige Überweisung, eine einmalige PayPal-Spende oder auch gerne auf Phonix-Seite, weil die können wir gerade in Zeiten, in denen wir viel senden, immer gut gebrauchen. Deswegen, weil ihr das macht, brauchen wir uns nicht mit irgendwelchen Sponsoren rumschlagen oder gar Klinken putzen für Sponsoren, weil das investieren wir lieber in Sendungen. Und ich hoffe, dass ihr das genauso seht, dass wir das besser in Sendungen investieren sollen als ins Klinken putzen. Atme ich nochmal. Deswegen vielen, vielen Dank an euch immer, jederzeit und von uns allen. So, es bleibt uns jetzt eine schöne Tour zu wünschen. Ich möchte drücke weiterhin, wie spricht man ihn aus?
Morton.
Ja, genau. Ich drücke ihm, ich bin begeistert von diesem Unterfangen. Ich bin begeistert davon, dass Uran aufholt und hoffe, dass das Allerwichtigste, was ich mir am meisten wünsche, ist, dass der Thomas mit der Tour warm wird.
Das ist sehr lieb.
Einen schönen Abend noch und macht es gut. Passt auf euch auf. Tschüss.
Tschüss.